Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
300.000 Demonstranten in Australien, die haben den Anfang gemacht an diesem weltweiten Aktionstag Fridays for Future für alle Generationen, nicht nur für Schülerinnen und Schüler. Der Ruf nach einem engagierteren Klimaschutz, bewusst gesetzt vor dem Weltklimagipfel in New York ab Montag. In Deutschland wird, darüber sprachen wir, im Kanzleramt gerungen. Man hat sich zusammengerauft, das sind die Meldungen, die wir gerade erhalten haben. Ein Detail haben wir gerade schon besprochen, man will wohl 30 Euro pro Tonne CO2 festlegen als die CO2-Bepreisung. Frage natürlich, ob das schon bei den vielen Demonstrierenden heute in Berlin angekommen ist, die sich ja auch ums Kanzleramt herum positioniert haben. Mittendrin für uns ist Sebastian Engelbrecht und der ist wahrscheinlich umrundet von vielen, vielen Menschen.
Ja, das bin ich. 10.000 sind angemeldet. Wahrscheinlich sind es aber weit mehr, die sich hier aus ganz Berlin auf den Weg gemacht haben. Natürlich hat sich diese Nachricht jetzt hier noch nicht erkennbar herumgesprochen. Es gab hier noch weder Jubelstürme noch anderes. Es ist ein kalter Tag hier in Berlin und das passt natürlich eigentlich gar nicht zum Thema, denn die Erderwärmung ist das, was hier angeprangert wird. Wir sehen hier die Transparente, die wir schon kennen, die uns fast schon vertraut sind von diesen Demonstrationen. Endstation, Klimakatastrophe, wir haben nur eine Welt. Da werden Spenden gesammelt für die Finanzierung der Demonstration. Da wird geworben für vegane Ernährung. Auf der Bühne spielen Bands und man wartet jetzt momentan noch darauf, dass sich die Demonstranten aus der ganzen Stadt zusammenfinden hier. Denn dann nach 12 demnächst bald soll sich der Demonstrationszug in Bewegung setzen. Von dem Brandenburger Tor hin zum Bundeskanzleramt auf Umwegen und dann wieder zurück zum Brandenburger Tor.
Ja, Sebastian Engelbrecht, wir haben leider ein kleines Rauschen hier auch bei Ihnen in der Leitung. Ich hoffe, das steht, wenn wir jetzt uns weiter unterhalten. Spannend finde ich, wer denn da heute so ist. Wir haben bisher vor allem Schülerinnen und Schüler gesehen. Sind denn da heute auch viele Erwachsene?
Es sind auch Erwachsene da, aber die Schülerinnen prägen das Bild nach wie vor. Es gibt aber auch Unternehmer for Future, Entrepreneur for Future, die sich hier versammelt haben in anderen Gegenden der Stadt, in der Wilhelmstraße. Es gibt Protestcampe in Zelten am Kanzleramt, das sind allerdings dann doch die Schüler wieder. Es gibt Radfahrer, die heute schon einen Kreisverkehr in Berlin besetzt haben, aber auch die Stadtautobahn, die A100, die Wilhelmstraße am Finanzministerium. Es gibt einen Raver-Aufstand heute am Nachmittag. Die große Demonstration ist die der Schüler. Die Schüler prägen nach wie vor dieses Bild hier in Berlin.
Sebastian Engelbrecht, vielen Dank für diese ersten Eindrücke von der beginnenden Demonstration. Also da wird heute viel los sein, nicht nur in Berlin, da haben wir gerade hingeschaltet, sondern in vielen, vielen, vielen anderen Städten in Deutschland, in der ganzen Welt. Sie werden im Länderreport im Anschluss an unsere Sendung nach 13 Uhr auch einige Korrespondentinnen und Korrespondenten von uns zu dem Thema hören. Margret Heckel, wir haben gerade schon drüber gesprochen, Sie hatten schon eine erste Umrechnung gemacht. Also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, diese Einigung 30 Euro CO2-Bepreisung pro Tonne, dann haben schon Leute ausgerechnet, würde das für den Benzinpreis etwa bedeuten? Plus
ja, fast 10 Cent obendrauf.
Für den Liter. Ja.
Genau.
Das ist ganz interessant. Ich nehme das gerade mal hervor, weil das ist ja immer die große Frage. Klimaschutz, engagierterer Klimaschutz. Der aktuelle ARD-Deutschland-Trend sagt, Leute sind dafür, setzen das Thema auch höher an als die Wirtschaft, auch in der Abwägung. Aber je konkreter es wird, meinen Sie, da könnten sich dann auch Stimmungslagen ändern?
Ich glaube nicht. In dem Fall ist die Stimmungslage eindeutig. Die Menschen wollen, dass der Planet geschützt wird. Die Menschen verstehen auch, dass es gerade die Jungen sind. Denn die Jungen, die werden ihr Leben leben. Ältere, je nachdem, wie alt sie sind. Aber also wer heute 20 Jahre ist, der kann gut und gerne das Jahr 2100 erleben, also die zweite Hälfte. Und das ist ja dann die Hälfte, wo alle unsere Klimaprognosen enden, wo wir gar nicht wissen, was passieren kann. Insofern, alle die Jungen, die jetzt protestieren, tun das vollkommen zu Recht, denn es ist ihr Leben, um das es hier geht. Und da sind 10 Cent am Benzinpreis hin oder her sicherlich nicht das, was jetzt irgendjemand in den Ruin treiben wird. Ganz im Gegenteil, Preissignale sind außerordentlich wichtig für die Wirtschaft, weil die Wirtschaft, die plant ja über einen längeren Zeitraum. Da geht es um Investitionen, die oftmals viele Millionen, manchmal sogar Hunderte von Millionen kosten. Und die müssen genau wissen, wie entwickeln sich die Preise. Je klarer die Preissignale, desto besser kann sich die Wirtschaft einstellen. Und desto mehr Spielraum eröffnet sich auch für innovative Menschen, gerade für Start-ups, für Entrepreneure, für Wissenschaftler, die neue Dinge erfinden. Es gibt inzwischen schon welche, die wollen aus dem Kohlendioxid der Luft Nahrung herstellen. Das klingt total illusionär und futuristisch, ja. Aber es scheint theoretisch machbar zu sein, zumindest chemisch machbar zu sein. Das ist faszinierend und dafür braucht es diese Preissignale. Und je höher die Sprünge sind, je schmerzhafter es wird, desto schneller geht der Wandel.
Ja. Das Interessante ist, das, was Sie da beschreiben, hat ja eine Rationalität, das hat ja eine Logik. Warum ist das eigentlich nicht viel früher passiert? Also warum und das führt mich zu diesen Demonstrationen, die wir heute auch erleben, warum war es eigentlich nötig, und ich glaube, diesen Zusammenhang kann man ja wirklich herstellen, dass da anfangs eine Schülerin in Schweden und dann ganz viele andere gesagt haben, das geht so nicht weiter, um die Politik auf etwas zu treiben, was Sie ja gerade als einen sehr rationalen Pfad beschrieben haben.
Also wenn Sie mit sehr erfahrenen Politikern off the records, also ohne Öffentlichkeit reden, dann geben die eigentlich immer zu, wir können nur handeln, wenn es schmerzt. Wenn wir an einem Zustand angekommen sind, wo der Druck so groß wird, dass wir es der Öffentlichkeit kommunizieren können. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil es eben zeigt zum einen, wie feige die Politiker sind, dass sie sich da nicht selber raustrauen und dann auch die öffentliche Prügel auf sich nehmen. Aber zum anderen, wenn wir in die Vergangenheit gucken, sehen wir eben immer, dass diese wirklich großen Schritte, die uns im Nachhinein als große Schritte in der Politik bezeichnen, dass die immer nur unter extremem Druck, die Agenda 2010, unter dem Druck der 5 Millionen Arbeitslosen. Und erst als eben die 5 Millionen Arbeitslosen da war, war der Druck so groß, dass der damalige Bundeskanzler wenige Wochen später mit der Agenda 2010 kam. Die Weltfinanzkrise 2008, 2009, die Börsen mussten Milliarden Dollar, Euro verlieren, bevor der Druck so stark wurde, dass gehandelt. Das ist schade, weil wir eigentlich denken, wir sind ja rationale Menschen, wir können entscheiden. Es ist im politischen Spiel leider oftmals nicht so. Deswegen gut, dass der Druck gemacht wurde von der Straße.
Der Druck, der heute ganz massiv zu erleben sein wird in 160 Ländern und das vor dem Hintergrund hier in Deutschland, dass eine Einigung gefunden werden muss und offenbar in den ersten Grundzügen gefunden wurde zum Klimapaket.